Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und das könnten zum Beispiel Finanzierungsmodelle sein in Form von SPVs, denn darüber spreche ich heute mit Jan Mitschaika von HV Capital und Otto Birnbaum von Revent. Und wir hatten echt ein cooles Thema mal wieder. Die beiden harmonieren ja wunderbar. Aber wir haben neben einer großen Debt-Finanzierungsrunde vor allem über die Strukturen gesprochen und auch darüber, welche Geschäftsmodelle sind dafür eigentlich geeignet, welche Art von Finanzierern sollte man wann, wie ansprechen, welche Märkte sind eigentlich dafür schon bereit. Und apropos bereit, wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum manchmal der First-Mover-Advantage gar kein Advantage ist und wie Jan und Otto darauf blicken. Also viel, viel drin in der heutigen Folge. Ein großes Thema, aber viele Subthemen mit viel, viel Wissen. Jetzt, wie gesagt, mit Jan Mitschaika von HV Capital und Otto Birnbaum von Revent. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast. Hier ist Otto Birnbaum von Revent. Revent ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin, investiert europaweit in Pre-Seed-Firmen im Bereich Klima, Healthcare und Empowerment.
Und? Mein Name ist Jan Mitschaika, ich bin Partner bei HV Capital. Wir investieren in Deutschland und in Europa in Unternehmen in verschiedenen Phasen. Einerseits Early-Stage-Investments, typischerweise Checks zwischen 1 und 5 Millionen und dann Growth-Investments 5 bis 60 Millionen und sind über eine ganze Reihe an Sektoren aktiv. Also traditionell kommen wir aus dem Consumer-Business, haben sehr viel B2B-Enterprise, Fintech gemacht und wagen uns jetzt in ganz neue, für uns ganz neue Bereiche wie Drohnen, Roboter, Quantencomputing etc. Und ja, freuen uns immer mit spannenden Gründern zu sprechen.
Investments und Exits.
Jan, Otto, hallo ihr beiden.
Hallo Jan,
hallo Otto.
Cool, dass wir wieder sprechen. Jan, dich habe ich gerade du bist fremdgegangen, ne? Du bist im anderen Podcast. Im anderen Podcast erlebt, ja?
Ja, genau. Also der Noah vom OMR, also von diesem Aktienpodcast vom OMR, kam auf mich zu, ob es nicht interessant wäre, mal die Operator auch zu interviewen. Nicht immer die VCs, mit denen du dich hier abgeben musst, das ist ein Schwachsinn, den du dir anhören musst. Nein, sondern eben auch Operator zu interviewen. Genau, und da kam jetzt vor kurzem die erste Folge mit Martin Kassing von Upvest, die zweite von auch sehr hörenswert Ali von Inkit, eben über seinen Weg, jetzt der Umzug nach San Francisco und Gen AI etc. Genau, und spannender Versuchsballon für uns mal quasi vielleicht auch genau, Operator in den Vordergrund zu stellen.
Nee, also wirklich sehr hörenswert. Ich habe jetzt nur die erste Folge bis dato gehört. Ich wusste gar nicht, dass es schon eine zweite gibt. Sehr hörenswert, können wir auch gerne verlinken. Und also du sagst gerade Operator, du bist auch selbst als Operator da fast aufgetreten, ne? Du hast sehr viel aus deiner Vergangenheit auch erzählt.
Genau, genau. Ich habe ja zwei unternehmerische Stationen in meinem Leben gehabt. Einmal als Gründer bei Hintmeister und dann CEO bei VUGA. Und aus der Zeit konnte ich dann eben auch Erfahrungen teilen.
Und Otto, vielleicht, um dich mal reinzuholen, Upvest kennst du auch ganz gut, ne?
Ja, Upvest kenne ich auch sehr gut. Martin Kassing, ganz starker Gründer, habe ich zusammen mit Jan investiert, als ich noch bei Partech war. Und insoweit freut es mich auch sowohl zu sehen, dass es Martin gut geht, aber auch, dass Upvest so super Entwicklung gemacht hat in den letzten Monaten.
Und Investments, in denen du dich auskennst, ist fast schon die Brücke zum heutigen Thema, ne?
Ja, auch da sehr gerne, fange ich mal an. Und zwar wollen wir heute unter anderem über Zola sprechen, aber auch über Enpal und 1,5 und noch weitergehend über so Asset-Backed Securities. Denn das Handelsblatt hat einmal darüber berichtet, dass das Berliner Startup Zola eine Kreditlinie über 100 Millionen Euro bekommen hat, um damit sozusagen die Solaranlagen zu finanzieren, die sie dann als Finanzierungsmodell an die Endkunden rangeben können. Und vielleicht hier nochmal ganz kurz auszuholen. Ich hatte auch bei Partech in Zola investiert, das war 2016. Und es war eigentlich ganz interessant, weil die Investmentthese war, The Trend is Your Friend. Und das zu dem Zeitpunkt war es 2016 günstiger für einen Hausbesitzer, eine Solaranlage aufs Dach zu setzen und seinen eigenen Strom zu erzeugen, als sozusagen über den Grid das zu beziehen. Das war gerade so der Turning Point. Und es ging sozusagen, war auch klar, die Elektroautos werden immer mehr, kommen immer mehr und diese Elektrifizierung kommt. Das heißt, man geht in so zwei Makrotrends. Es wird günstiger, selber Strom zu produzieren und der Strombedarf wird immer höher, weil man anfängt sozusagen Autos zu laden. Und was spannend war, dass wir waren damit nicht falsch, aber vielleicht zu früh. Ja, Solar ist jetzt natürlich auch ein Erfolg und eine super Firma. Und trotzdem ist ein Enpal eigentlich eine größere Firma, die 3-4 Jahre später kam. Und ein 1,5, ich weiß gar nicht, Jan, das musst du wissen, ob die gleich bewertet sind oder noch höher bewertet sind, sogar fast noch eine größere Firma, die noch später kam. Und ich glaube, was daran spannend ist, dass halt auch dieses Market Timing absolut essentiell ist, dass man darf nicht zu früh sein, auf keinen Fall zu spät. Also jetzt würde ich da sozusagen nicht mehr in den Markt rein investieren, aber dass du sozusagen schon noch weiterhingehend gewisse Vorteile nutzen kannst, wenn man Second oder Third Mover ist, weil man nicht mehr den Markt so neu entwickeln muss und die Leute darüber informieren muss, dass man eine Solaranlage jetzt auch auf monatlichen Raten bezahlen kann zum Beispiel. Aber Jan, vielleicht gebe ich dir mal das Wort hier. Ihr seid ja in Enpal investiert, wie ihr sozusagen auf die Asset-Backed Securities schaut und was ihr sozusagen seht, wie die Startups wachsen können, ohne Equity dafür nehmen zu müssen.
Genau, und das ist ein Thema, wo wir uns bei HV aus verschiedensten Perspektiven mit beschäftigt haben. Ich glaube, man muss da einmal einen Schritt zurücknehmen auf den Makrokontext. Wir kommen ja aus der ZIRP-Zeit, wie es so schön heißt, Zero Interest Rate Policies, wo einfach Interest nahe Null waren. Und dementsprechend gab es eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen, die gesagt haben, okay, wie können wir diese Niedrigzinsphase eigentlich nutzen im Falle von Enpal und Solar und 1,5 auch im Sinne des Kunden, dass man einfach sagt, okay, ich lege SPVs auf, sammle Geld ein von Anlegern und biete dann zum Beispiel dem Kunden an, eine Solaranlage, die vielleicht 10, 15, 20.000 Euro kostet, dann in einem monatlichen Mietmodell, die quasi zu nutzen oder teilweise auch zu kaufen als Ratenkauf. So ähnlich wie die meisten Deutschen, ja, was für mich absolut immer unverständlich ist, einen wesentlichen Teil ihres Einkommens in ein Auto versenken, was sie dann abstottern über die Jahre, ist das natürlich im Fall einer Solaranlage auch noch wirklich sinnvoll, nicht nur für die Umwelt, sondern auch, weil sie tatsächlich einen Ertrag produziert. Und da gab es ja eine ganze Welle von Startups, ich nenne jetzt nur bei uns mein Portfolio, zum Beispiel Lendes, wo es ja um das ganze Thema ging, Büromöbelvermietung statt kaufen, Limehome im Hotelbereich, Finnauto, Autos, wie gesagt, Enpal für Solaranlagen etc. Und die Idee war eigentlich immer die gleiche, dass man irgendwelche Assets, die Zahlungsströme produzieren, in diese SPVs steckt, finanziert und da eben entsprechende Investoren sucht, die das interessant finden. Und ich glaube, das ist sozusagen die eine Ebene, also diese relativ kleinteiligen standardisierten Assets. Ah, übrigens noch ein Beispiel, nicht aus dem HV-Portfolio, Everphone, die das Gleiche für Handys machen. Und wenn man dann das Ganze einen Schritt weiter denkt, und das ist eben ein Grund, warum ich spezifisch mich immer mit diesem Thema beschäftige, ist, dass auch in dem ganzen Bereich Cleantech, Greentech das immer spannender wird. Also wenn ich mir dann zum Beispiel, um mal nicht bei uns im Portfolio eine Firma zu nennen, Reverion im Bereich Biogas, dass ich dann diese Anlagen habe. Man stellt sich so einen Container vor, die irgendwie, ich sag mal, grob 1 Million kosten, roundabout, und die ich den Landwirten dann irgendwie zur Verfügung stelle. Wie kann ich die eigentlich finanzieren? Wie kann ich eine Produktionsanlage finanzieren für 10 Millionen oder ein First-of-a-Kind Plant für 100 Millionen? Genau, aber dieses Thema, wie strukturiere ich Fremdkapital, Eigenkapital, Mezzaninfinanzierung, Grants, Garantien, um eben auch als Startup diese Kapitaldimension bewegen zu können.
Vielleicht, um das hier nochmal so ein bisschen mit aufzunehmen, das wird vor allem, Jan, wie du gesagt hast, nachher in der Green Economy und in dieser Transformation der hin zu einer Net Zero Economy essentiell werden, weil wir brauchen de facto eine neue Infrastruktur. Ja, wir brauchen eine neue Energieinfrastruktur, wir brauchen eine neue Batterieinfrastruktur und dann brauchen wir eine neue Battery Recycling Infrastruktur etc. Und das heißt, wir müssen sowohl sozusagen physische Dinge herstellen und dafür brauchen wir Factories und die müssen finanziert werden. Und da wird es, glaube ich, in den nächsten 2-3 Jahren wirklich einen großen Need geben. Und darauf gibt es dann hoffentlich auch ein Angebot, um eben nicht über teures Equity, ja, teures im Sinne von hohe Dilution für die Gründer, sondern eben sozusagen Asset-Based Security, diese Plans finanzieren zu können und diese Entwicklung finanzieren zu können. Also ich glaube, das ist schon fast ein Appell von unserer Seite, dass wir suchen nach aktiven Investoren, die Interesse haben, schon noch ein gewisses Entwicklungsrisiko mitzugehen. Ja, so ein Reverion ist ein super Beispiel. Und vielleicht für die Zuhörer, Reverion, was die machen, die haben so eine Art Container, wie der auf einem Schiff steht. Der wird aber nicht aufs Schiff geladen, sondern der wird bei einem Bauern auf den Hof gestellt und da drin ist eine Biogasanlage, die sozusagen Gas produziert, was dann verkauft werden kann. Unter anderem, das wird dann geteilt, ist ein bisschen komplizierter, aber de facto müssen eben diese Container da auf den Hof gestellt werden. So, und das ist echt ein Kapital-Need und das gibt's noch in 15 anderen Seiten. Das heißt, da warten wir bei Revent schon fast darauf, dass es eben so ein bisschen unternehmerische Kreditfonds geben wird, die diese Kredite rausgeben werden.
Ich glaube, das grundlegende Problem, mit dem wir zumindest im Moment zu kämpfen haben, ist, es gibt ja diesen Begriff FOAK, also First of a Kind Plant. Und da stecken Risiken drin. Es ist eben das erste Plant einer gewissen Art. Sprich, die Frage ist, wie schnell kriege ich es hochskaliert? Kriege ich es überhaupt hochskaliert? Wie sind die Inputs? Wie sind die Outputs? Wie verlässlich ist das Ganze etc.? Und das sind Risiken, die ein typischer Fremdkapitalgeber, der ja eben nicht am Equity partizipiert, sondern seine 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15% Zinsen bekommt, im Regelfall eigentlich nicht tragen möchte. Große Akteure in diesem Bereich, Infrastrukturfonds, kaufen sowas wie Hafenanlagen oder, Raststätten an Autobahnen oder so. Wo ich einfach eben überhaupt kein Ausfallrisiko im Regelfall habe.
Was erwartet denn so ein Investor dann, wenn Otto jetzt gerade sagt, ja, es ist eigentlich ein Appell, weil dieser Need noch da ist nach Kapital und ihr wartet da schon lange. Das klingt ja so, als wäre diese Asset-Klasse dann wirklich noch unattraktiv. Ist das wegen des Risikos oder auch wegen der möglichen Erträge dann hinterher?
Also ich glaube, vielleicht ist es gar nicht unbedingt unattraktiv, sondern einfach der Markt hat sich in den letzten Jahren gerade erst entwickelt, dass es immer mehr Firmen gibt, die diesen Need haben. Ja, ich sag mal so, vor 5 Jahren gab es einfach noch nicht diese große, ich sag mal, Next Generation Klimatech-Welle, wo so viel sozusagen wirklich auch faktisch gebaut werden muss. Das heißt, die Nachfrage danach ist jetzt ein bisschen neuer. Und die Herausforderung ist, dass die existierenden Player momentan nicht auf das Risikoprofil passen. Ja, du hast sozusagen, wie Jan gerade gesagt hat, die Infrastrukturfonds, die wollen 5% Rendite, gar keinen Ausfall. Mhm. Dann hast du die Venture Capital Fonds, die wollen 20% Rendite, auch kein Problem mit 80% Ausfall. Solange die sozusagen die anderen 20% den Rest an Rendite delivern. Aber dieses dazwischen jetzt für 30 Millionen eine Fabrik zu bauen, und das ist, da ist ja sozusagen eine Fabrik, die da steht, das kann man ja anfassen, das ist ja ein richtiges Asset. Aber dadurch, dass es halt the first of a kind ist, die erste Fabrik, die so gebaut wird, ist da halt ein Operating-Risiko. Wird das wirklich mit 20% Marge laufen? Oder sind es nur 5% Marge oder minus 5% Marge? Das weiß keiner, weil es hat noch keiner in genau diesem Segment, in diesem Thema so gebaut. Und das ist jetzt etwas, was wird, glaube ich, in den nächsten Jahren hoffentlich adressiert werden. Und da braucht man dann Leute, die sozusagen sehr gut einschätzen können, was sind die Operating Risiken von dieser First of its Kind, was sind sozusagen die Margin Range, wie sehen diese Cashflows aus und was brauche ich als Premium, um dann sozusagen so einen 30 Millionen Check zu schreiben, was muss ich da sozusagen als Renditeerwartung haben, um dem Risiko gerecht zu werden. Aber dadurch, dass das schon noch ganz schönes Neuland ist, muss da erstmal sozusagen den ersten Player geben, der sich da etabliert und die müssen dann erstmal clevere Models bauen, um das Risiko richtig einschätzen zu können.
Ich glaube, es ist auch eine Zeitfrage, ehrlich gesagt. Wir hatten das im ganzen Bereich Energie zum Beispiel, also Windparks und Solaranlagen gibt es jetzt eben seit 20 Jahren, sage ich mal ungefähr. Und dementsprechend gibt es da diese Historie, auf die Otto gerade ansprach. Dann hatten wir uns länger mit dem ganzen Thema Batteriespeicher beschäftigt. Die gibt es so at scale, zumindest in der geplanten Einsatzweise gab es die seit 5 Jahren. Da war dann noch eine gewisse Skepsis da, gerade wenn es darum geht, halten die überhaupt 20 Jahre oder 25 oder 30, was natürlich massive Auswirkungen hat. Wir sind jetzt gerade im Gespräch mit einem Startup, wo die ersten Kapitalgeber sagen, gut, zeig mir mal 12 bis 18 Monate wirklich Operational Data. Mhm. Und dann gehen wir Richtung, dann fangen wir an zu sprechen. Okay, also insofern, das ist sicher auch eine Zeitfrage.
Startup Insider. Und aus Startup-Sicht, wann muss ich denn anfangen oder wann muss ich denn wissen, wie mein Finanzierungsweg nach vorne aussieht? Weil ich hatte neulich ja den Viktor Wingert hier, den Co-Founder und CFO von Enpal, zu Gast. Und das klang jetzt auch so, als hätten sie quasi dieses Modell, dieser ganzen SPVs irgendwie so ein bisschen am offenen Herzen dann irgendwann gebaut. Ne? Also das heißt jetzt nicht quasi von Tag 0 an gewusst, sondern irgendwann gemerkt, aha, um schneller zu wachsen und mehr Kapital zu allokieren, muss man eigentlich SPVs bauen.
Ja, also das ist richtig. Das musst du, glaube ich, nicht in der Seed-Phase direkt wissen. Allerdings ist Enpal jetzt noch nicht so ein wirklich komplett neues Geschäftsmodell, dass du etwas liest, was du benutzt. Ja, wie Jan schon gesagt hat, es gab irgendwo vorher im Bürobereich, im Autobereich, so dieses Asset-Based Financing, das gab es auch vorher schon und gerade so, das wurde dann neu auf die Solaranlage angewandt. Mhm. Aber diese First-of-its-Kind-Finanzierung, die gibt es so noch nicht. Ja, und das ist schon Neuland. Und da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Klar, man braucht erstmal einen Lab-Scale, dann braucht man sozusagen ein bisschen größeres Scale. Man muss nicht von morgen mit einer eigenen Fabrikanlage produzieren. Aber wir schauen uns schon auch, wenn wir diese sozusagen Greentech-Startups anschauen, die de facto Fabriken bauen müssen, wie kriegen wir das hin, die demnächst irgendwann zu finanzieren? Also so ganz ausblenden macht es, glaube ich, keinen Sinn. Und gleichzeitig muss man sozusagen Schrittchen für Schrittchen gehen und Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.
Also Otto, du hast dich gerade noch gefangen zum Ende hin, sonst hätte ich dir jetzt widersprochen, weil ich finde, was ich schon sehe, ist gerade, wenn Gründer vielleicht aus dem technischen Bereich kommen, wahnsinnig gut darin sind, ihre Idee voranzutreiben, etc., dass ihnen oft diese Finanzierungskompetenz fehlt, was ja logisch ist. Und insofern, ich glaube, für ein Startup, was mich nervt, ist, wenn Startups sagen, und dann finden wir irgendjemanden, der uns einen Kredit gibt für die Anlage, weil so funktioniert es halt auch nicht. Und insofern finde ich es dann schon spannend, muss nicht im Gründungsteam sein, aber zumindest ab einem gewissen Punkt, und ich weiß nicht, ob es Mitarbeiter Nummer 10 ist oder 15 oder 20 oder wie auch immer, aber dass irgendwann eben jemand dabei ist, der in der Lage ist, diese Projektfinanzierung aufzusetzen.
Und jetzt hier reden wir über das war ja 100 Millionen Debt, also Kreditlinie, von der Volksbank, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was mache ich dann als Startup? Gehe ich dann zu einer Volksbank relativ früh und klopfe das mal dort ab oder spreche ich mit jemandem wie euch, Jan, wenn du sagst, ihr habt da sehr viel Erfahrung, oder spreche ich mit Gründern von anderen Unternehmen, die das schon gemacht haben, also Lendes oder Finauto, oder was ist der Tipp?
Alles. Ich glaube, wir sehen relativ oft interessanterweise Volksbanken, Sparkassen etc. als erste Kapitalgeber für diese Themen. Vielleicht, weil da auch eine gewisse Flexibilität ist, wenn man einmal bis zum Vorstand durchdringt, auch mal Themen zu machen, die so ein bisschen outside sind und gleichzeitig einen lokalen Anspruch haben, gut für die Welt sind etc. Insofern, das sehen wir tatsächlich relativ oft, andere Gründer sprechen. Als VC sind wir nicht darauf, also wir vergeben, das ist nicht unser Geschäft, diese Mezzanin- oder Debt-Finanzierung zu machen. Gleichzeitig über die Menge an Startups sehen wir dann natürlich einfach viel, klar.
Mir hat neulich ein Unicorn-Gründer, ich sage jetzt mal nicht, wer es war, weil ich nicht weiß, wie öffentlich das ist, aber der hat mir unter der Hand erzählt, dass einer seiner ersten und quasi wie ein VC handelnd erster Shareholder war die Sparkasse. Und das Schöne an denen war, die waren dann eben happy, die brauchten, also die sind da raus nach der zweiten Finanzierungsrunde mit einer Verdopplung und waren total glücklich. Ja, das heißt, da hast du auch vielleicht nochmal bei der Sparkasse oder Volksbank nochmal andere Möglichkeiten. Ich will jetzt hier nicht euch beiden das die Butter vom Brot nehmen, aber vielleicht kann man generell solche Gespräche mal führen, weil vielleicht ist ja, man hat ja oft so das Thema auch, dass ein Startup-Modell, ein Geschäftsmodell gar nicht unbedingt ein VC-Modell ist, ne?
Ja, ich glaube, man muss auch eine gewisse Kreativität entwickeln. Also wir haben bei uns meine Kollegin Maxi, die ja viel dieser Deep Tech Investments macht, hat das auch mal gemerkt. Es gibt ja auch zum Beispiel teilweise von der KfW oder vom EIF oder so Garantien, die man nutzen kann, wo man einfach das ganze Projekt attraktiver macht. Man kann Joint Ventures machen, man kann Takeoff Agreements mit zukünftigen Kunden closen etc. Also am Ende sind wir auf 7-8 Finanzierungsformen gekommen. Man sieht aber dann auch, ich hatte mit einer Firma zu tun, das ist kein Investment von uns, die sind mittlerweile 3 Schritte weiter, die bauen, bei denen kosten die Plans 300 bis 400 Millionen, und das waren zig unterschiedliche Entities für jede Plant, weil die dann zum Beispiel die Tax Credits abkapseln, weil die jemand kauft. Irgendjemand kauft die Carbon Credits, irgendjemand will das Equipment Leasing machen etc. Also es wird dann relativ komplex und dementsprechend eben das Plädoyer, dann jemanden dafür da zu haben im Team.
Ja, und also ich kann eben nur sozusagen beipflichten, und deswegen auch mein erster Punkt, so man muss das nicht von Tag 1 gelöst haben, aber man muss sich schon bewusst sein, wenn man in einer Industrie ist, wo man de facto irgendwann Fabriken bauen will, um sein Produkt loszuwerden, dass das finanziert werden muss. Und da braucht man dann, wenn man es nicht im Gründerteam hat, wie Jan gesagt hat, eben irgendwann Mitarbeiter und dann eine kreative Lösung, weil das wird schon ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor neben der technischen Umsetzung der Lösung und neben dem Sales ist die Finanzierung, ich sag mal, nicht offensichtlich. Ja, wenn man eine SaaS-Lösung baut, dann ist irgendwie klar, da gibt es irgendwie Venture Capital Investoren und andere, die können das Ganze finanzieren, kein Problem. Mhm. Aber wenn man eben wirklich ein Hardware-Produkt baut, dann ist dem nicht so, und dann muss man sich schon damit gedanklich auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das Plädoyer an die Gründer, und dann sind, glaube ich, auch ja, Jan und ich offen, da jederzeit irgendwie zu möglichen Lösungen zu sprechen. Ich glaube, das Beste, was ich bisher gesehen habe, war wirklich dir zu sagen, die Forward Sales. Weil oft sind die Produkte so innovativ, dass die Kunden sagen, okay, ich möchte dieses Produkt so sehr haben, dass ich das jetzt schon bezahle, auch wenn es jetzt erstmal produziert werden muss. Und da gibt es ja auch ganz bekannte Beispiele aus Schweden, Northvolt, die ja jetzt eine große Fabrik bauen in Schleswig-Holstein, aber auch H2Green Steel. Die haben richtig die ersten richtig, richtig großen Finanzierungen bekommen, indem die ihre Kunden sozusagen ja Uptakes Agreements gemacht haben. Das heißt, wir zahlen dann, wenn ihr was habt, und da geben wir euch jetzt schon eine Anzahlung, so dass ihr loslegen könnt. Mhm. Und wenn die Ganze dann erstmal so im 2-3-stelligen Millionenbereich liegt, dann ist es auch einfacher, da sozusagen einen Debt-Finanzierer zu bekommen, der sagt, okay, ich weiß ja, dass die einen Absatz haben werden und Umsatz haben werden. Und wenn jetzt noch die Marge stimmt, dann können sie auch meinen Kredit bedienen. So, ja.
Und das klingt ja eigentlich dann hinterher super simpel, ne? Ich will jetzt hier nicht dem Jan Julko zum Beispiel, ne, den ich wirklich sehr schätze von Everphone, oder auch hier Finn Auto war neulich hier zu Gast. Das sind ja tolle Modelle, aber eigentlich, die sind ja dann doch in sich genommen relativ simpel. Das sind ja jetzt keine komplizierten Ideen. Und wenn man dann auch noch die Finanzierung sauber aufstellt, dann kann das ja eigentlich gar nicht funktionieren, oder?
Ja, aber die Finanzierung hat auch einen Kostenfaktor, ne? Also, wie Jan vorhin gesagt hat, viele von denen haben die Finanzierung zur Zero-Interest-Environment genommen. Und wenn jetzt auf einmal 3% Zinsen da drauf sind, das tut schon weh. Also bei 100 Millionen hast du auf einmal 3 Millionen mehr Operating Costs pro Jahr. Also das ist zumindest etwas, das darf man nicht so vergessen. So, und irgendwann werden dann halt die Produkte teurer oder die Marge für das Startup niedriger. Also der Zinssatz ist schon essentiell bei diesen Finanzierungsthemen.
Genau, und es gibt noch zwei, es ist hundertprozentig richtig, es gibt noch zwei weitere Komplexitäten. Zum einen ist es natürlich ein in dem Sinne nicht Chicken and Egg, aber ich muss ja auch parallel quasi die Finanzierungsseite hochskalieren, während ich die Absatzseite hochskaliere. Mhm. Also dann kann es ja sein, ich muss Marketing stoppen, weil ich keine Kohle mehr habe, um die Produkte zu finanzieren oder umgekehrt. Mhm. Also das ist ja so die eine Perspektive. Und dann das zweite ist natürlich dann auch die Verwertung der Assets. Und das geht ja jetzt durch die Presse, wie sehr zum Beispiel die Preise für Gebrauchtwagen irgendwie durcheinander gewirbelt werden. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Schocks auch im Corona getrieben in den unterschiedlichsten Branchen. Und insofern, wenn ich diese Assets nicht bis zum Ende der Laufzeit betreibe, sondern dann auch irgendwann verwerten möchte, so wie jetzt beim Beispiel Everphone vielleicht dann mal ein neues Handy rausgeben möchte, dann sitze ich auf einmal auf diesen alten Geräten und hatte da vielleicht auch Annahmen drin. Also es ist schon, es hat schon eine Komplexität, dieses Modell auch. Ja,
ja. Vielleicht noch die letzte Sache. Die andere Herausforderung mit diesen Solaranlagen und Fabriken, dass die Zeiten so viel länger sind. Ja, wenn du sozusagen sagst, so eine durchschnittliche Laufzeit von so einer Solaranlage sind 10, 12 Jahre, vielleicht 20 Jahre, dann weiß man eigentlich erst in 20 Jahren, ob dieser Restwert noch da ist und diese und so weiter. Bei einem Telefon oder einem Auto weißt du es so nach 2 Jahren. Ja, und dementsprechend ist sozusagen dieses Marktrisiko, wie sieht eigentlich der Markt in 3 Jahren aus bei einem Telefon versus wie sieht der eigentlich in 13 Jahren aus bei einer Solaranlage, ist einfach viel, viel höher. Und Risiko geht dann oft eben einher damit, dass das dann eben auch höher bepreist wird.
Ich will mal einmal kurz zum Schluss nochmal zurück zum Anfang, weil wir ja gerade gesagt hatten, Solar ist als erster losgelaufen und ist jetzt eigentlich der kleinste. Könnt ihr nochmal so aus eurer Sicht nochmal vielleicht, sag mal, Gründerinnen und Gründern einen Tipp geben, wann sollte man vielleicht warten oder wann wartet ihr, wann gibt es denn bei euch vielleicht zurückhaltende Gedanken, wo ihr sagt, boah, das Timing ist eigentlich nicht so, dass wir jetzt auf den First Mover setzen, wir warten eigentlich auf den Second Mover, der dann quasi die Früchte des Marktbereiters dann irgendwie schon erntet. Gibt's da eine Faustformel, an der man sich orientieren kann, oder ist das so von Fall zu Fall sehr unterschiedlich?
Also, ich weiß nicht, Jan, wieso das
oder ist das eine eigene Folge, die wir nochmal machen?
Also, eine klare Antwort fällt mir da jetzt auf jeden Fall nicht ein. Eigentlich würde ich sagen, gerade wir bei Revent finanzieren gerne die ersten Leute, die loslaufen, die Pioniere, die den Markt bereiten. Cool. Auch wenn es painful ist. Ja, und auch wenn es manchmal dann ein zweiter oder ein dritter Mover kommen und größer werden. Aber de facto haben wir schon sozusagen uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir wollen irgendwie das Kapital bereitstellen für Gründer, die irgendwie unsere Wirtschaft komplett umkrempeln und ganz neue Wege gehen und ganz neu auf Dinge raufschauen. Und dafür müssen wir eben oft die Ersten sein. Und wenn das gut funktioniert, dann wird es immer Leute geben, die da sozusagen hinterherlaufen. Und das ist auch okay. Der Markt wird größer. So, ja. Also ich glaube, die 100 Millionen Kreditfinanzierung von Solar war auch jetzt wahrscheinlich gut möglich, weil ein Enpal eben auch groß ist und 1,5. Es ist jetzt keine große Frage mehr. Gibt es jetzt Solaranlagen für Endkonsumenten auf Raten. So, der Markt ist jetzt etabliert. Aber es gibt auch, so bei Solar war das jetzt so, die hatten sozusagen mit Enpal 1,5 interessante Nachbarn, die da dazugekommen sind. Wir haben auch mit HV übrigens zusammen in CoachUp investiert. Und die haben dann ganz klar den Market Leader aufgebaut und haben Konkurrenz, die gleichzeitig mit ihnen angefangen hat oder auch vor ihnen da war eigentlich.
Aufgekauft, ne?
Rausgenommen. Ja. Also die waren sozusagen, als die an Markt ging, war BetterUp, der amerikanische Wettbewerber, eigentlich der Große. Und jetzt ist CoachUp größer. Also das ist schon irgendwie manchmal funktioniert so und so. Und CoachUp war aber eben auch ein Berliner Team und ein deutsches Team, was hier losgelaufen ist und dann sozusagen sukzessive Europa und mittlerweile auch die USA macht.
Unser Lieblingsbeispiel ist natürlich Flixbus, die, glaube ich, Nummer, keine Ahnung, 4, 5, 6 waren im Markt und dann nach und nach alle anderen gekauft haben. Ich würde aber sagen, dass wo ich immer etwas vorsichtig bin, ist einfach dieses Thema, der Markt muss sich entwickeln im Vergleich zur Burn Rate, zur Kapitalerstattung und wie viel Education müssen wir betreiben. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Beteiligung im HV-Portfolio Kipo Quantum, wo es einfach auch um die Entwicklung der underlying technology geht, was man eben nur ein Stück weit in der Hand hat. Und da muss man einfach aufpassen, dass die Firma diesen Zeitpunkt einfach noch erreicht, wo der Markt reif genug ist. Und dann geht es vielleicht eben manchmal darum, eine längere Zeit bei niedrigerer Burn einfach durchzuhalten und die Marktentwicklung, diese Education zu betreiben, die Otto betrieben hat, etc., so dass man dann im richtigen Moment am richtigen Ort steht und eben noch Kapital hat, um dann Gas zu geben.
Heißt aber dann eben auch, als Marktbereiter oder Wegbereiter muss ich schon im Blick haben, dann als Startup, habe ich genug Kapital, um den Markt überhaupt aufzuklären, um sagen wir, signifikante Meilensteine zu erreichen, ne?
Genau. Und die einen Markt zu bilden oder auszubilden, ist eben auch sehr teuer.
Ja, und also Market Timing ist absolut essentiell für den Erfolg von einem Startup. Und da steckt man nicht immer hundertprozentig drin. Und ich sag mal, wir sind lieber zu früh als zu spät. Ja, prinzipiell bin ich dann lieber ab und zu mal zu früh drin, als dass ich was sozusagen gar nicht mitgemacht habe. Aber wie Jan schon sagt, also ist es extrem wichtig, als Startup das eben durchzuhalten, bis es manchmal so ist. Und ich meine, so ein Endpan hatte einfach auch, ich weiß nicht, Jan, das musst du besser wissen, aber ich glaube, die sind eigentlich kurz vor dem Ukraine-Krieg gestartet, so 1-2 Jahre vorher. So, und dann, und mit dem Ukraine-Krieg kam halt die Energiekrise und da kam so viel Nachfrage. Also das war einfach auch ein super Timing, was die da hatten.
Das war natürlich ein Perfect Storm, muss man sagen. Dass dann einfach einerseits die Energiepreise gehen durch die Decke, die Leute suchen nach Alternativen zu Gas, was sind Wärmepumpen, das ist Strom etc., gleichzeitig niedrige Interest Rates.
Und Fördermittel noch, ne? Ja.
Also, und Fördermittel noch dazu. Also insofern, das war vom Timing her natürlich großartig.
Da reibt sich der VC die Hände.
Ne? Richtig schöner Krieg. Nein.
Okay, das ist ein guter Moment zum Aufhören, würde ich sagen. Ja, sonst übertreiben wir uns noch, vergaloppieren uns hier noch. Hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. War eine tolle Runde heute. Tolle Themen. Ich glaube, das Thema Timing, das können wir vielleicht nochmal vertiefen an anderer Stelle. Ist wahrscheinlich ein mega spannendes Thema. Aber ansonsten hat man rausgehört, bei euch kann man sich nicht zu früh melden und jeder, der nach einem Stern greifen möchte, ne?
Ja, die Märkte neu definieren möchte.
Genau. Ja. Große Märkte grundlegend verändern. Das glaube ich, sowohl bei Otto wie auch bei mir, kommt immer sehr gut an.
Perfekt. Und man merkt ja jetzt gerade, ihr beiden harmoniert, wenn man euch das Kombo bekommen kann, ist wahrscheinlich sogar das Coolste, ne?
Ja, ob man das möchte, weiß ich jetzt nicht.
Wie gesagt, wir wollen jetzt Schluss machen.
Dann lieber nur den Otto.
Cool. Danke euch. Beiden, ne?
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Jan Mitschaika, ich bin Partner bei HV Capital
und Otto Birnbaum von Revent.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.